Hallo liebe Sternfreunde, hier ist wieder Ihr, euer Erik Wischnewski mit den neuesten Nachrichten aus dem Weltall. Ja, das hört sich so ganz gut an, aber die Nachrichten sind keine guten, denn es geht um die tödliche Gefahr, die tödliche Strahlung aus dem Weltall. Wir sind im Teil 4 der Astro- oder auch Exobiologie und betrachten einmal die Strahlungsgefahr aus dem Kosmos. Die Erdatmosphäre, das Magnetfeld der Erde und der Van Allen-Gürtel sind einige der Faktoren, die das Leben auf unserem Planeten schützen. Wir brauchen uns daher wegen der Gamma- und Röntgenstrahlung der Sonne ebenso wenig Sorgen machen wie vor der allgemeinen kosmischen Strahlung. Anders sieht es mit den Gamma-Blitzen aus, bei denen innerhalb kurzer Zeit enorme Energiemengen freigesetzt werden. Die Strahlungsleistung liegt im Bereich 10 hoch 51 bis 10 hoch 53 erg pro Sekunde, ohne dass wir jetzt uns genauer überlegen, was ein erg ist. Ich kann schon mal so viel sagen, es ist sehr viel und 10 hoch 53 bedeutet eine 1 mit 53 Nullen dahinter. Und eine 1 mit nur 6 Nullen ist ja schon eine Million. Diese Strahlungsleistung würde bei einer Blitzlänge, wir sprechen ja von Gamma-Blitzen, von nur 10 bis 1000 Sekunden eine Energie von 10 hoch 45 bis 10 hoch 49 Joule entsprechen. Und wenn man das Ganze in Kilowattstunden würde ausdrücken wollen, dann, weil wir ja mit Kilowattstunden etwas besseres Gefühl haben, dann müssen wir von den ca. 10 hoch 52 erg, also von den 52, ungefähr 14 abziehen. Dann komme ich auf 38, also sind das 10 hoch 38, also eine 1 mit 38 Nullen Kilowattstunden. So, da haben wir schon ein Gefühl für, das ist eine Menge. Da können wir wahrscheinlich die ganze Erde mit beheizen. So, und so kommt es gleich auch. Abhängig von der Entfernung des Ausbruchs kommt davon natürlich nur ein kleiner Bruchteil bei der Erde an, das ist klar. Und zusätzlich mindert auch der Sauerstoff, sowohl der molekulare Sauerstoff O2 als auch das Ozon O3, das sich in der Atmosphäre befindet, diese Strahlungsmenge, die am Erdboden, wo wir ja leben, ankommt. Und aber für eine einfache Überschlagsrechnung wollen wir sogar diese Minderung durch den Sauerstoff mal vernachlässigen. Die ist dann nicht so dramatisch, dass dadurch die nachfolgenden Betrachtungen völlig anders aussehen würden. Wir wollen mal betrachten die Dosis, die hier nun ankommt. Und was sie für den Menschen bedeutet. Also für die Wirkung auf den Menschen ist die Empfangsfläche erst einmal wichtig. Das möge die halbe Oberfläche des menschlichen Körpers sein, die der Strahlungsquelle zugewandt ist. Der Normmensch hat eine Hautfläche von 1,9 Quadratmeter und davon dann die Hälfte, das ist also ganz rund gerechnet 1 Quadratmeter. Diese Energiemenge muss nun noch durch die Körpermasse, beim Normmenschen sind das 70 Kilogramm, dividiert werden um die Äquivalentdosis, ausgedrückt in Sievert, abgekürzt SV, zu erhalten. Nun gucken wir mal, was die kosmische Dosis ist, die wir hier so empfangen. Also selbst die stärksten Signale würden bei einer Dauer von 1000 Sekunden, das ist schon ziemlich viel, dem Menschen nichts anhaben können, wenn sich die Strahlungsquelle in einer anderen Galaxie als der Milchstraße befindet. Die maximal zu erwartende einmalige Strahlungsdosis läge dann nämlich unterhalb von einem Millisievert. Anders sieht es bei Gamma-Strahlungsquellen innerhalb unserer Milchstraße aus. Bei einer Entfernung von 10.000 Parsec, also ca. 30.000 Lichtjahren, wäre die Belastung selbst bei einer Leistung von 10 hoch 53 Erg pro Sekunde, also der maximal erwarteten und der maximalen Dauer von 1000 Sekunden, nur in Anführungsstrichen 1 Sievert. Liegt die Quelle aber nur 1000 Parsec, also 3000 Lichtjahre entfernt, sind etwas mehr, wenn man es genau umrechnet, aber bei dieser Überschlagsrechnung ist das ja egal. So genügt für eine Belastung von einem Sievert bei den immer noch angenommenen 10 hoch 53 Erg pro Sekunde, aber bereits eine Dauer von 10 Sekunden, also eine sehr kurze, die im Grunde genommen bei solchen Ausbrüchen immer vorliegt. Ja, was bedeutet das jetzt? Ein Sievert. Ja gut, jetzt haben wir eine Zahl und Millisievert hatten wir auch. Ist das nun viel oder ist das wenig? Ja, dann fragen wir doch mal das Bundesamt für Strahlungsschutz. Das Bundesamt für Strahlungsschutz hat für verschiedene Situationen Grenzwerte veröffentlicht. Neben der jährlichen Belastung gibt es auch Angaben für eine einmalige Strahlendosis und ihre Auswirkungen. So liegt die tägliche Belastung der Bevölkerung bei weniger als 10 Mikrosievert pro Jahr, der wir ausgesetzt sein sollten, damit wir keinen Dauerschaden davontragen. Naja, wenn ich mir so die Menschheit anschaue, dann müssen da ja wohl laufend Gammastrahlenausbrüche sein. Na gut, das war Polemik nebenher. Lassen wir das nächste Mal weg. Für Personen, die beruflich bedingt höheren Strahlungsmengen ausgesetzt sind, ja, das sind ja so die Assistenten in Krankenhäusern, die Röntgen machen und so weiter, aber natürlich auch andere Berufsgruppen, gilt eine Obergrenze von 20 Millisievert pro Jahr, aber nicht mehr als 400 im gesamten Berufsleben. Das heißt also, es ist nicht möglich, dass eine Strahlungsassistentin oder Röntgenassistenten, so heißen sie, glaube ich, eine Röntgenassistentin nur 10 Mikrosievert im Jahr Belastung erhält. Deshalb sind dort Obergrenzen von 20 Millisievert erlaubt. Das ist aber auch dann schon grenzwertig und das sollte sie auch im Berufsleben nicht mehr als 20 Jahre haben. Das heißt, wenn eine Person mit, sagen wir mal, ausgebildet 22 dann anfängt, dann müsste sie mit 42 in den Ruhestand gehen oder den Beruf wechseln. Ich weiß nicht, ob das in dem Berufsbild so berücksichtigt ist von der Rente und diesen Dingen her. Ja, so viel zu der Allgemeinbelastung. Wir haben aber bei einem Gamma-Blitz natürlich nur eine einmalige. Da also ein Gamma-Blitz eine Einmaldosis darstellt, gelten hier für andere Werte. So treten ab 0,5 Sievert, und jetzt sind wir nicht mehr bei Mikro- und Millisievert, jetzt sind wir bei den ganzen Sieverts, bei 0,5 Sievert bereits Hautrötungen auf. Ab 1 Sievert akute Strahleneffekte wie Übelkeit und Erbrechen. Und da erinnern wir uns noch mal kurz zurück. Ich nannte vorhin 1 Sievert, wenn die Quelle nur 1000 Parsec entfernt ist, also 3000 Lichtjahre, und die Strahlungsdauer auch nur 10 Sekunden ist, was sehr kurz ist, in der Regel länger, dann würde bei einer starken Strahlungsquelle das bereits ausreichen, um ein Sievert-Belastung zu haben, und das würde akute Strahleneffekte wie eben Übelkeit und Erbrechen bedeuten. Na gut, das könnte man einmal im Leben ja noch ertragen, aber man will es vielleicht nicht. Bei bereits 3 bis 4 Sievert, und das haben wir ja ganz schnell dann, wenn die Dauer etwas länger ist als nur 10 Sekunden, ne, 30 bis 40 Sekunden wäre das, bis 1000 kann es werden, bisherigen Erfahrungen nach, sterben bereits 50% der Personen innerhalb von 3 bis 6 Wochen, wenn keine medizinische Behandlung erfolgt. Das mit der medizinischen Behandlung ist natürlich so eine Sache, wenn so ein Gammablitz die Erde trifft und sofort 1 Milliarde Menschen davon betroffen sind. Die kann man ja nicht alle direkt medizinisch adäquat dann behandeln. So viele Intensivstationen und Betten und so weiter hätten wir ja gar nicht. Und ab 8 Sievert, also bereits ab 80 Sekunden in unserem Rechenbeispiel, ist auch ohne medizinische, also ist überhaupt ohne medizinische Behandlung ein Überleben gar nicht mehr möglich. So, und das, davon müssen wir jetzt eigentlich ausgehen. Ja, 8 Sievert. Ja, nun schauen wir mal, wie das denn so aussieht. Ist die Strahlungsquelle mindestens 10.000 Parsec, 30.000 Lichtjahre entfernt, so würde sie selbst bei höchster Leistung und lang andauernden Ausbrüchen im schlimmsten, aber eben auch sehr seltenen Fall Hautrötungen erzeugen. Naja, gut, damit kann man leben. Wir leben ja nun mal in einem energiegeladenen Kosmos. Bei geringerer Distanz von nur 1.000 Parsec würden Hautrötungen schon nach 10 Sekunden auftreten. Nach 1 Minute hätten wir bereits die tödliche Dosis abbekommen und dann, ja. Bei noch längeren Ausbrüchen würde selbst in den obersten Schichten der Seen und Meere das Leben erlöschen. Das ist jetzt nochmal ein Aspekt. Ich hatte bisher mit den 8 Sievert die Menschen an der Oberfläche der Erde gemeint. Im Wasser, das Wasser schützt ja. Das nimmt ja Strahlung, also absorbiert ja die Strahlung. Aber wenn sie sehr stark ist, dann geht sie auch noch in die oberen Schichten. Ich kann jetzt im Moment nicht sagen, das habe ich nicht nachgerechnet. Ob das ein paar Zentimeter sind oder ein paar Meter oder sogar noch mehr als nur ein paar Meter. Ich denke, es werden mindestens ein paar Meter sein, wahrscheinlich sogar auch deutlich mehr. Ja, und dann sind also auch das Leben in der, also die Fische und die Krabben und aber auch die Algen und was wir alles an Kleinstlebewesen im Wasser, in den Meeren haben, erloschen. Ja, müssen wir uns nur Sorgen machen, ne? Ist doch die Frage. Na gut, einer der möglichen Kandidaten eines möglichen Gammastrahlenausbruchs in naher Zukunft ist Eta Carina in nur 2300 Parsec Entfernung. Das sind also rund 7000 Lichtjahre. Wenn dessen Gammablitz eine Leistung von 10 hoch 53 Erg pro Sekunde hervorbringen sollte, dann würde knapp 6 Minuten reichen, um ohne medizinische Behandlung zeitnah zu sterben. Also zeitnah sind sicherlich gemeint ein paar Stunden oder Tage. So, ja, war das denn schon mal im Laufe der Erdgeschichte? Kam es im Laufe der Erdgeschichte schon mal zu solchen Ereignissen, die ein Massenaussterben von möglicherweise ganzen Tierklassen zur Folge hatten? Die Wissenschaftler diskutieren dieses als eine der möglichen Ursachen oder andersherum formuliert, wir haben ja in der Erdgeschichte häufiger Massenaussterben gehabt. Das konnten wir ja nun schon beobachten und nachweisen. Und die Wissenschaftler diskutieren halt, ob eine der möglichen Ursachen solche Gammablitze sind. So speziell das Aussterben der Trilobiter vor 440 Millionen Jahren ein Kandidat für diese Hypothese. Weil danach nämlich auch eine starke Abkühlung des Erdklimas stattgefunden hat. Und die Gammastrahlung ionisiert nämlich die Atmosphäre in den oberen Schichten. Aus dem ionisierten Stickstoff entsteht zusammen mit Sauerstoff der Luft das giftige Gas Stickstoffdioxid, also NO2. Und diese Verbindung hat leider auch die Eigenschaft, das Sonnenlicht zu absorbieren, sodass infolgedessen die Erdoberfläche global abkühlte. Die Kälteperiode, also diese Kälteperiode vor 440 Millionen Jahren, konnten die Klimaforscher bereits nachweisen. Also da könnte ein Zusammenhang bestehen. So, nachdem wir nun die negativen Nachrichten über Strahlungstod und Ähnlichem gehört haben, wollen wir jetzt auch mal positiv denken. Wir wollen mal nach Biosignaturen oder Biomarker auch genannt Ausschau halten. Was heißt hier Biosignatur? Was ist das? Ja, eine Biosignatur ist also ein chemisches Element, ein Isotop, ein organisches oder auch anorganisches Molekül oder allgemein ein Naturphänomen, das ein Beweis für die Existenz von Leben in der Gegenwart oder Vergangenheit liefert. So und ähnlich formuliert es Wikipedia bzw. auch Fachzeitschriften. Ja, nun schauen wir uns doch diese mal im Einzelnen an. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also keine ausreichende Biosignatur sind das alleinige Vorkommen von Sauerstoff, Kohlendioxid oder Methan. Das heißt, ohne Sauerstoff könnten wir Menschen nicht leben. Aber der Sauerstoff kommt gut ohne Menschen aus. Ja, was ist denn mit Biosignaturen, die nun in Betracht kommen? Das ist zum Beispiel das gleichzeitige Vorkommen von Wasser, Sauerstoff und Ozon und auch Methan. Dann kann nämlich beispielsweise eine oxygene Photosynthese durch Cyanobakterien stattfinden. Dann gibt es auch Isotopenmuster, also Verhältnisse von verschiedenen Isotopen zueinander, die nur durch biologische Prozesse zustande kommen können und nicht durch andere natürliche. Spezielle Strukturen, die auf biologische Aktivität hinweisen, solche chemischen Strukturen könnten ja beispielsweise Verdauungsrückstände sein. Organisches Material, das durch biologische Prozesse gebildet wurde, wie zum Beispiel Dimethylsulfid, das ist marines, also im Meer befindliches Phytoplankton zum Beispiel. Das wären also Kieselalgen, Grünalgen beispielsweise. Oder auch Chlormethan, Phytoplankton genannt. Das sind also organische Materialien, die, wenn sie vorkommen, nur durch biologische Prozesse entstehen können. Das davor, was ich nannte, wo ich so sagte, Verdauungsreste, ist eigentlich, nannte ich als Beispiel bei den chemischen Strukturen, es stimmt eigentlich jetzt, ja, weiß ich nicht, ob man das nun zum organischen Material zählen soll oder zu den chemischen Strukturen. Also in diese ganze Richtung gibt es eben vieles, die nur dadurch, aber das ist eine Frage der Wissenschaftler. Die Wissenschaftler müssen schauen, was gibt es, was nur dadurch erklärt werden kann. Wenn auch als Erklärung eine andere Möglichkeit gegeben sein sollte, dann ist es keine Biosignatur. Das reicht dann nicht aus. Wie zum Beispiel nur Wasser oder nur Sauerstoff. So, dann gibt es aber auch Mineralien, deren Zusammensetzung oder vor allen Dingen auch Oberflächenstruktur auf einer biologischen Aktivität beruht. Es gibt Oberflächenstrukturen biologischer Pigmente. Es gibt mikroskopische Strukturen, die biologisch gebildet wurden. Und es gibt auch Mikrofossilien. Ein Beispiel ist die Erdatmosphäre, die zu einem gewissen Zeitpunkt X seiner Zeit hauptsächlich Kohlendioxid beinhaltete und die Pflanzen dann Photosynthese betrieben haben und daraus ca. 20% Sauerstoffgehalt der Erdatmosphäre produziert haben, von denen dann wieder die Tiere leben konnten. Vorher konnte es gar keine Tiere und Menschen geben. Also nur Sauerstoff in der Atmosphäre ist nicht das Optimum, nur Kohlendioxid ist nicht das Optimum. Es ist eben dieses Gleichgewicht zwischen Pflanzen- und Tierwelt, zwischen Flora und Fauna. Deshalb macht es auch so viel Sinn, den Urwald, die Hauptquelle der Photosynthese auf der Erde, abzuschaffen, abzuholzen, damit wir uns dann den eigenen Ast absägen, auf dem wir sitzen. Naja, das werden wir Menschen dann irgendwann auch kapiert haben. Dann ist es zu spät. Gasförmige Stoffe in der Atmosphäre können Biosignaturen sein, wenn sie durch zellulären Stoffwechsel oder in wässrigen Lösungen gebildet werden. Zum Beispiel Phosphan, pH3. Das ist eine anaerobe Mikrobe. Ja, oder dann Signaturen, selbstverständlich, die den technischen Fortschritt einer Zivilisation erkennen lassen. Da muss es natürlich auch für die technische Zivilisation oder überhaupt Zivilisation, muss es dann auch Leben geben, sonst ist das ja nicht möglich. Es gibt also eine ganze Reihe von Biosignaturen, die man in der Wissenschaft sammeln kann. Das sind dann ganze Kataloge letztendlich und man findet ja auch immer wieder neue. Und da muss man halt im Weltall, auf den Nachbarplaneten, erstmal ja auf den Nachbarplaneten, da üben wir erstmal, weil man da ja auch hinfliegen kann. Ab und zu kommt auch mal so ein Teil hier runter, also so die Meteoriten beispielsweise. Da müssen wir erstmal üben in der Nachbarschaft und dann können wir auch die Exoplaneten und Gaswolken im Weltall analysieren und schauen, ob es dort solche Signaturen gibt. Ja, also das wäre schon ein großer Erfolg bei der Suche nach Exoteristen. Man muss da nicht gleich daran denken, dass da einer, hallo, hier bin ich, ruft, ne? Sondern das wäre schon etwas für die Wissenschaft zumindest hochinteressantes und ich denke auch für die Menschheit generell eine wichtige Information für die eigene Bedeutung des Daseins. Ist natürlich jetzt philosophisch, wer um Nahrung kämpft und am Verhungern ist, der sagt, das interessiert mich einen Scheiß, ich muss überleben. Ja. Aber solche Erkenntnisse können natürlich auch dazu führen, dass wir hier auf der Erde bessere Bedingungen für alle Menschen schaffen können, weil wir diese gesamten Zusammenhänge besser verstehen. Zu den Lebewesen auf der Erde gehören nicht nur höher entwickelte Pflanzen, Pilze und Tiere, sondern auch Einzeller. Hier sind vor allem die beiden Domänen Archaeen, früher auch als Urbakterien bezeichnet, und die Bakterien zu erwähnen, also Urbakterien und Bakterien. Ein Beispiel, da muss ich jetzt ganz langsam sprechen, weil das Wort spreche ich nur sehr selten aus und stotter da langsam. Das ist eine Lebensform der Urbakterien. Es sind ja die Archaeen oder Archaeen. Na gut, Archäologie, Arche, das ist eben das Alte. Das ist folgender Name: Methanothermococcus okinawensis. Das ist nämlich ein Beispiel für eine sehr widerstandsfähige und anpassungsfähige Lebensform der Urbakterien, die in sehr heißen Tiefseequellen, also in der Tiefsee, leben, wo es außerdem noch sehr heiße Quellen gibt. Also vulkanischer Natur, also Unterwasservulkan im Grunde genommen. Laborversuche zeigten nämlich, dass diese Lebensform einen Druck bis 90 bar aushält, Temperaturen bis 100 Grad Celsius, in einem sogar leicht sauren Milieu leben können und dem Salzgehalt unserer Meere auch lebensfähig bleibt. Und diese Lebensform betreibt, dieses Urbakterium betreibt seinen normalen Stoffwechsel und benötigte Energie aus der Umwandlung von Kohlendioxid und Wasserstoff zu Methan. Deshalb Methanothermococcus. Ja, also Methano, klar, das ist das Methan drin, Thermo, weil es eben auch diese heißen Quellenumgebung verträgt und so weiter. Selbst allgemeinschädliche Moleküle wie Formaldehyd, die uns Menschen nicht gut tun, beeindrucken dieses Lebewesen nur unwesentlich. Das heißt, man konnte diese Lebensform extremen Bedingungen aussetzen und das hat nur drüber gelacht. Das heißt, wir dürfen nicht bei Leben immer davon ausgehen, dass das alles so ähnlich sein muss wie wir Menschen oder der Hamster, der bei uns rumläuft oder die Blume, die auf dem Balkon steht, wollte ich gerade sagen. Naja, da hat man vielleicht auch Blumen oder im Garten. Also es ist schon ein bisschen, es gibt schon extremere Lebensformen. Dann gibt es auch Dauersporen. Etliche Bakterien bilden auch Sporen, die sehr lange überleben können. So hat man beispielsweise eine 250 Millionen Jahre alte Spore vom Bacillus permeans in einem Salzkristall gefunden und konnte diese Spore wieder zum Leben erwecken. Ja, das ist natürlich jetzt so eine Sache, ne? Jurassic Park, sag ich da nur. Der Name Bacillus permeans, ja, permeans ist ja sowas wie, deutet ja schon darauf hin, dass es etwas Langfristiges ist, ne? Permanent, ne? Dauernd. Ja, also 250 Millionen Jahren am Salzkristall überlebt, das ist natürlich zum Beispiel jetzt eine der Formen, wenn sie sich erstmal gebildet hat. Und nun haben wir diese Gammastrahlenunfälle, dass aus dem Kosmos mal so ein großer Gammablitz uns trifft und das Leben vernichtet. Diese Sporen würden da dann überleben. Und dann würde sich daraus irgendwann wieder neues Leben bilden können. Ja, dann gibt es noch Kohlebakterien und Bierhefe. Ja, jetzt lachen einige, ne? Bierhefe, das ist es doch. In einem, übrigens ist Weinhefe weit davon entfernt, aber es heißt trotzdem Bierhefe. Was wollte ich sagen? Ah ja, in einem Laborversuch wurden Kohlebakterien und auch Bierhefe in verschiedenen Atmosphären, also Gasen, die man als Atmosphäre jetzt mal bezeichnet, oder Gaszusammensetzung untersucht, also einmal natürlich unsere Luft, 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und dann ein bisschen Argon und weiteres. Aber auch wenn man 80% Stickstoff hat und kein Sauerstoff, sondern stattdessen Kohlendioxid. Also das andere Extrem, dass wir überhaupt keinen Sauerstoff haben, sondern eben Kohlendioxid nur, dann reiner Wasserstoff und reines Helium. Das sind ja schon so vier Varianten, die sehr extrem sind. Und da hat man die Bakterien, also die Bakterien gehören ja zu den Prokaryoten, die keinen Zellkern besitzen, wohl eine DNA besitzen oder DNS, aber eben keinen Zellkern. Und die Hefe gehört zu den Eukaryoten, die besitzen einen Zellkern. Und da drin ist dann die DNS, also die Gene, das Genmaterial beheimatet, aufbewahrt. In all diesen Medien, die ich eben genannt habe, diesen vier Gasen, Atmosphären, wenn man so will, wuchsen beide einzelligen Lebewesen, also sowohl die Prokaryoten als auch die Eukaryoten, also die Kohlebakterien, wie auch die Bierhefe, ja, wuchsen beide, lediglich etwas langsamer als in der Luft. Naja, ich sag mal, ein Biertrinker ist es egal, ob er vielleicht noch ein paar Tage länger auf sein Bierchen warten muss, ja, Hauptsache, die Bierhefe kann sich vermehren. So, die Kohlebakterien wuchsen zweimal und die Bierhefe 2,5-mal langsamer als in der Luft. Ja, darüber hinaus wuchsen die Kohlebakterien im Stickstoff-Kohlenstoff-Gemisch langsamer als in reinem Wasserstoff oder reinem Helium. Und das Wachstum der Hefe wurde da nicht zusätzlich noch gebremst. Also das geht ganz gut auch in anderen bei anderen atmosphärischen Zusammensetzungen. Da müssen wir nicht gleich pessimistisch sein, wenn wir in der Atmosphäre eines Exoplaneten solche Gaszusammensetzungen feststellen und dann gleich behaupten würden, also zum Beispiel, ja, nehmen wir doch mal den Jupiter mit seiner Wasserstoff, ja, nicht nur Wasserstoff, aber das sind Gasplaneten, die haben das geht das Innere über in vom Mantel, also vom Kern zum Mantel zur Oberfläche in die Atmosphäre, das ist ja alles ein gleitender Übergang. Da können ganz viel Lebewesen sein, ne? Das gilt es alles noch zu erforschen. Na, wenn bisher eine Sonde darunter gefallen ist und dann hat die mal Temperatur gemessen und Luft, vielleicht irgendwelche paar chemischen Zusammensetzungen noch bestimmt, aber ja noch nicht auf echte Biosignaturen geachtet. Da ist noch Forschungsbedarf. Ja, und dann gibt es noch etwas, das sind die Virionen. Ich habe nicht Viren gesagt, Virionen. Virionen gehören nämlich nicht zu den Lebewesen, weil sie sich weder selbstständig vermehren können, noch einen eigenen Stoffwechsel besitzen. Virionen sind, also die benötigen dafür eine Wirtszelle und ein Virion ist daher nur eine dem Leben nahestehende Substanz, die im Wesentlichen aus einem Genom, einem Andockmechanismus für die Wirtszelle und in einigen Fällen einer Schutzhülle, meistens aus Fett, bestehen, einer Lipidschicht. Wenn dann ein solches Virion eine Wirtszelle gefunden hat, sich da mit deren Hilfe vermehrt, also die Wirtszelle vermehrt sich, hat ja dieses Virion in sich, damit vermehrt sich das auch, und das dann irgendwie wirksam wird, schädlich oder auch nicht ganz so schädlich, aber eine biologische Konsequenz hat, dann spricht man vom Virus. Man spricht aber umgangssprachlich auch vom Virus generell, um diesen Begriff Virion in der Bevölkerung nicht nur zusätzlich einzuführen, und dann kann man unterscheiden zwischen fortpflanzungsfähigen Viren und nicht fortpflanzungsfähigen Viren. Na gut, die kann es natürlich auch noch zusätzlich geben. Und die können natürlich, weil es ja nur Partikel sind, auch sehr gut überleben. Ja, also Virionen sind Partikel. Ja, liebe Freunde, das ist erst einmal der vierte Teil der Astrobiologie. Ich komme noch einmal mit diesem Thema zurück und möchte unsere Nachbarplaneten betrachten. Also nicht nur die Venus, auch kurz ein, zwei Worte zu den anderen, Jupiter und Saturn im Wesentlichen, erwähnen, aber vor allen Dingen zum Thema Venus, weil man dort ja, das war ja kürzlich in starker Diskussion, dass man hätte dort Leben entdeckt. Da möchte ich also das nächste Mal noch kurz drauf eingehen, das wird nicht ganz so lang, aber diesen Beitrag meines Podcasts möchte ich doch erstmal beenden. Und ich bedanke mich natürlich wie immer, das gehört sich so, für eure Aufmerksamkeit und das Zuhören. Und ja, man kann ja auch mal einfach sagen, schönen Tag noch und tschüss.